Herzlich willkommen zu Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit der Folge Nummer 17. Und die hat den neuen Roman von Frank Meyer zum Thema Meyer geschrieben mit EY. Und da der Autor so entgegenkommend war, uns entgegenzukommen und hier neben uns sitzt, werden er und seine anderen Bücher natürlich auch etwas zumindest Thema dieser Folge sein. Mit dabei ist auch die SWR-Redakteurin und Lyrikperformerin Kerstin Bachtler und mein Name ist Theo Schneider. Vom Ende der Bundeskegelbahn, das ist der Titel des neuen Romans. Es geht jedenfalls, wie fast immer in den Büchern von Frank Meyer, um Mühlfeld. Das ist ein Ortsteil von Primstal und das wiederum, das liegt im Hochwald, nicht weit von der Autobahn Nummer 1, die von Saarbrücken nach Trier führt. Hier ist Frank Meyer aufgewachsen, hier lebt er seit langem wieder. Er ist zwar in Hermeskeil geboren, aber das war wohl die Klinik und er arbeitet in Trier. Diese beiden Orte liegen bekanntlich in Rheinland-Pfalz, Primstal liegt im Saarland. Frank Meyer ist also sozusagen ein völkerverbindender Grenzfall. Und genau das, nämlich ein im wahrsten Sinne des Wortes völkerverbindender Grenzfall, ist auch die Hauptfigur seines neuen Romans, nämlich der Chinese Wang Fei, der nach Mühlfeld kommt. Und genau mit dessen Ankunft in dem Dorf beginnt der Roman. Frank, ja. Du liest gleich den Anfang.
Ja. Wagners Ben, genannt Benny, entdeckte den Chinesen als erster. Wang parkte seinen Mercedes, ein gepflegtes Modell der S-Klasse aus den späten 80ern, direkt am Ortseingang oder am Ortsausgang, je nachdem, in welcher Richtung man unterwegs war. Benny konnte nicht wissen, dass der Chinese nirgendwohin unterwegs war, sondern seinen Bestimmungsort gefunden hatte. Mit zwei frisch gefangenen Forellen, die er in einem Plastikeimer trug, war Benny auf dem Weg von seinem Fischweiher nach Hause, als er Wang aussteigen sah. Damals wusste Benny noch nicht, dass Wang Wang hieß und dass er selbst dafür verantwortlich werden sollte, dass wir den Chinesen später fälschlicherweise mit diesem Namen riefen, statt mit seinem Vornamen. Es war nicht so, dass Benny noch nie einen Chinesen gesehen hätte. Immerhin fuhr er einmal im Monat nach Trier einkaufen. Aber er hatte noch nie einen Chinesen hier im Dorf gesehen. So wie er noch nie einen Pinguin hier im Dorf gesehen hatte oder einen Pygmäen. Also näherte er sich dem fremden Wesen vorsichtig bis auf wenige Meter und betrachtete es. Der Chinese schaute über die Straße auf das gegenüberliegende Gebäude. Er hatte Benny bereits bemerkt, hatte gehört, wie das Wasser im Eimer schwappte. Das Geräusch kam vom schwächer werdenden Flossenschlagen der gefangenen Forellen. Der Chinese wandte sich nicht gleich dem Eingeborenen zu, sondern ließ sich eine Weile geduldig von ihm anstarren. »Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen«, sprach Wang schließlich. Seine Stimme klang freundlich. »Es ist schon 12 durch«, entgegnete Benny. »Da sagt man guten Tag.« »Guten Tag denn.« »Haben Sie sich verfahren?« Eine andere Erklärung für die Anwesenheit des Chinesen wäre Benny nicht eingefallen. »Keineswegs, mein Herr. Ich wollte genau hierher zur, er sah auf das Display seines Smartphones, zur Mühlfelder Straße. Da bist du genau richtig hier. Das hier ist der Ortsteil Mühlfeld.« Da Benny den Chinesen ungeniert von oben bis unten musterte, traute der sich wiederum, Benny zurückzumustern. Beide waren gleich groß, aber das war auch schon das Einzige, was nicht im Kontrast zueinander stand. Der Chinese war in einen perfekt passenden dunklen Anzug und ein blendend weißes Hemd gekleidet, während Benny ein Holzfällerhemd trug, dem die Bezeichnung fadenscheinig schmeichelte, sowie eine knapp sitzende Tante Käthe Gedächtnisturnhose, eine Art westeuropäische Variante des Lendenschurzes. während Benny Gummistiefel trug, die offensichtlich nicht aus derselben Kollektion stammten, der eine war grün, der andere gelb, glänzten an Wangs Füßen edle Lederschuhe einer nicht ganz billigen britischen Marke. Benny war fast kahlköpfig. Er klebte die verbliebenen Haarreste an der schrundigen Kopfhaut fest, indem er sie mit seinen schwitzigen Händen vom linken zum rechten Ohr über die Platte strich. Trotz der wenigen Haare, die Benny noch hatte, zierten haferflockengroße Schuppen seinen Hemdskragen. Der Chinese dagegen hatte dichtes, pechschwarzes Haar. Seine Gesichtszüge waren ebenmäßig und wirkten männlich und jungenhaft zugleich. Bei Benny hatte die Natur an einem ordentlichen Hals gespart. Der rundliche Kopf ging ansatzlos in die fleischige Schulterpartie über. Um ehrlich zu sein, hatte Benny schon seit seiner Kindheit etwas Froschhaftes, das sich mit fortschreitendem Alter zusehends ins Krötenhafte wandelte. Und es war klar, da konnte man so viel küssen, wie man wollte. Unser Benny würde sich nicht mehr in einen Prinz verwandeln. Der Chinese dagegen müsste nur den Benz gegen ein weißes Ross eintauschen, schon wäre er, rein optisch, als fernöstlicher Märchenprinz durchgegangen. »Wissen Sie zufällig, mein Herr«, richtete Wang das Wort an den Einheimischen, »ob es sich bei dem Gebäude dort drüben um das Objekt handelt, das zum Verkauf steht?«
»Die ehemalige Fleischfabrik? Willst du die etwa kaufen? Woher weißt du, dass die verkauft werden soll?«
»Aus dem Internet? Dort wird das Gebäude seit geraumer Zeit feilgeboten. Ich wollte mir einen Eindruck von der Lage verschaffen, bevor ich Kontakt zum Makler aufnehme. Aus dem Verkaufsdossier ging nicht hervor, dass es sich um eine ehemalige Fleischfabrik handelt.« Die Art des Chinesen zu reden rief bei Benny Erinnerungen an Bücher hervor, die zu lesen er im Deutschunterricht gezwungen worden war. Er wunderte sich, dass dieser Fremde fast ohne Akzent sprach.
»Ah, die gibt's schon lang nicht mehr«, sagte Benny. »Dosenwurst wurde hier hergestellt. Fleischkonserven Scheuer hieß der Betrieb anfangs nach dem Krieg. Etliche Leute haben hier geschafft. Als der Dosenwurst Scheuer pleite machte, folgte der Wildkonserven Hubert. Aber der hat auch schon vor Jahren dicht gemacht. Die Zeiten, in denen es immer nur bergauf ging, sind vorbei.«
»Sehr klare, saubere Luft hier. Überhaupt alles sehr sauber hier«, sagte der Chinese eher zu sich selbst als zu Benny. »Ich kann mir vorstellen, dass hier gute Hygienebedingungen für die Nahrungsmittelproduktion vorzufinden sind.«
»Darauf kannst du wetten. Zwei Dörfer weiter stellen sie Tiefkühlpizzas her.«
»Pizzas sind in China nicht sonderlich populär.«
»Und was ist mit Fleisch und Wurst?«
»Schon eher.«
»Wie heißt du?«
»Fei. Wang Fei. Und mit wem habe ich die Ehre, mein Herr?«
»Wagner. Wagners Ben. Kannst Benny zu mir sagen?«
Benny hatte einige Leute bereits über WhatsApp informiert. Es gab jedoch eine Methode, die Neuigkeit zuverlässiger zu verbreiten: den persönlichen Mund-zu-Ohren-Kontakt. Benny machte sich nicht die Mühe, erst die Forellen nach Hause zu bringen, sondern ging mit dem Eimer in der Hand gleich ins Café Mörsdorf, dann ins Café Kastanienbaum und danach zum Kaufhaus Mechels. Und schon wussten alle, die Chinesen bringen die Dosenwurstindustrie zurück ins Dorf. Der Chinese an sich, hörte ich Mäcki im Gasthaus Zickels sagen, nachdem ohrenscheinlich feststand, dass Wang die ehemalige Fleischfabrik gekauft hatte, tritt meistens in größeren Mengen auf. Soviel ich weiß, lautet ein chinesisches Sprichwort: wo ein Chinese ist, ist der nächste gewöhnlich nicht weit.
Auf Deutsch gibt's ein ähnliches Sprichwort, warf Heiko ein. Ein Unglück kommt selten allein. Heiko meinte das nicht böse, er hatte einen Scherz machen wollen. Heiko hatte anfangs nichts gegen den Chinesen.
Aber es kamen keine weiteren Chinesen in unser Dorf, jedenfalls nicht, um länger zu bleiben oder um sich niederzulassen. 20 Kilometer weiter östlich entstand gerade eine chinesische Handelsniederlassung, die so schnell wuchs, dass dort in der Gegend sämtliche Häuser, die seit Jahren leer gestanden hatten, in kürzester Zeit verkauft wurden, für sehr ordentliche Preise. Aber so viel Glück hatte unser Dorf nicht. Wir mussten mit einem einzigen Chinesen auskommen. Er brachte keine Familie oder Verwandte mit, keine Geschäftspartner, nicht einmal die chinesische Mafia, wie Mackie geunkt hatte. Er kam allein. Er war ein untypischer Chinese, entschieden wir, obwohl wir keine Vergleichsmöglichkeiten hatten.
Soweit zwei Passagen aus dem Anfang des Romans. Vielleicht, bevor wir uns weiter darum kümmern, wie es weitergeht und die Story, zumindest soweit man sie überhaupt verraten sollte, denn sie ist ganz spannend bis zum Schluss, nacherzählen, Frank Meyer, zu dir. Du bist 59 gerade geworden, habe ich gesehen, im November. Was hast du alles getrieben, bevor du angefangen hast zu schreiben? Denn du hast nicht sehr früh angefangen zu schreiben.
Sagen wir so, ich habe nicht sehr früh angefangen zu veröffentlichen. Was ich aber früh schon in meiner Studentenzeit schon gemacht habe, war Übersetzen. Sowohl für einen britischen, also einen walisischen Verlag.
Du hast Anglistik studiert.
Ich habe Anglistik studiert. Ich habe Anglistik, Germanistik und niederländische Philologie studiert. Also auch Niederländisch als drittes Fach. Und habe auch zum Beispiel noch während meiner Endphase des Studiums schon Gedichte und kurze Erzählungen übersetzt vom Niederländischen ins Deutsche. Nicht alleine, sondern mit anderen Kollegen für ein Sammelband. Habe aber ganz früh sozusagen das, sage ich bewusst so, also schriftstellerische Grundausbildung bekommen, indem ich übersetzt habe aus dem Niederländischen und eben auch einen ganzen Band von Kurzgeschichten aus Wales, wo ich beim Übersetzen sehr viel gelernt habe zum Handwerk. Das war sozusagen meine Grundausbildung.
Und was war der Impuls, selbst mit dem Schreiben anzufangen?
Der Impuls ist schon sehr alt. Wahrscheinlich habe ich, wie die meisten, erstmal jahrelang Dinge für die Schublade produziert. Beim Übersetzen aber habe ich erstens gemerkt, worauf man achten muss beim Schreiben, weil man muss das beim Übersetzen unbedingt wieder aufgreifen. Und eine gute Übersetzung, das finde ich heute noch, hat mir fast so viel Spaß gemacht wie selber Schreiben. Ich habe sehr früh beim Schreiben, sogar beim Übersetzen, manchmal rauschhafte Zustände, das ist für mich so etwas wie, keine Ahnung, ein Musiker sich in einen Rausch spielt oder sich ein Langstreckenläufer seine Endorphine verschafft. Also ich kann so lange joggen, wie ich will, da passiert nichts mit Endorphinen. Aber ich habe auch gemerkt, hoffentlich klingt es nicht überheblich, beim Übersetzen gemerkt, Mensch, das kannst du auch oder das kannst du wenigstens ähnlich gut. Also das kriegst du irgendwie auch hin. So kam ich dazu und habe dann, wie die meisten, erste Kurzgeschichten und Gedichte mich getraut, irgendwo einzureichen. Die wurden dann in Sammelbänden auch gedruckt und dann waren alle Dämme gebrochen.
Interessant, dass du jetzt ausgerechnet das Wort Rausch benutzt. Ja. Muss man ja vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist mir begegnet, als ich mit Jan Wagner gesprochen habe, wie es ihm geht, wenn er schreibt, wenn er Gedichte schreibt. Und er sagt, er merkt, wenn eins gut ist, wenn er in diesen Rauschzustand kommt. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sich selber überheblich, weil du das jetzt sehr bescheiden gesagt hast, darum geht es nicht, sondern es geht, glaube ich, wirklich um dieses, dass man selber spürt, es ist etwas gelungen, was mehr ist als das, was man eigentlich selber von sich kennt. Ich glaube, das ist das, was mit Rausch gemeint ist, ne? dass man merkt, das ist jetzt gelungen, ach Gott, ich hab's gemacht.
Man merkt es währenddessen, man merkt es im Entstehungsprozess. Aha. Und ich vergesse wirklich, wenn ich gute Schreibphasen habe, die hat man ja nicht immer, aber wenn man gute Schreibphasen hat, vergesse ich komplett Zeit und Raum. Merke nachher, ich habe mein Wasserglas nicht leer getrunken, bin völlig ausgetrocknet, weil ich 3-4 Stunden vergessen habe, aufzuschauen oder mein Wasserglas leer zu trinken. Manchmal kann ich überhaupt nicht sagen, habe ich jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde oder 3 Stunden geschrieben. Das Rauschhafte besteht in einem völlig bei sich selbst sein und zeitlos sein und wirklich in eine Art Parallelwelt überzuwechseln, in eine sprachlich und auch erzählerische Parallelwelt. Und das kommt vor.
Deine ersten Sachen waren, also die ersten veröffentlichten Bücher waren, glaube ich, Erzählungen oder Kurzgeschichten.
Genau. Ja.
Dann gibt es jetzt mit diesem neuen Roman insgesamt 4 Romane und 6 andere Bücher, das sind Erzählungen und Kolumnen.
Auch. Genau, die Erzählungen, die kurzen Erzählungen waren wichtig, um selber auszuprobieren, wie baue ich bestimmte Spannungsbögen auf und so weiter. Aber es war mir schon klar, meine persönliche Lieblingsdisziplin ist der Roman. Also am liebsten stürze ich mich in ein 2-3-Jahres-Projekt, in einen 400-Seiten-Roman. Die Figuren ziehen dann bei mir, bei uns zu Hause ein, sitzen mit am Tisch sozusagen und ich lebe dann mit dieser Welt, die parallel in dem Roman läuft. Zufällig aber im Jahr 2012 ist was passiert, womit ich nie gerechnet hätte. Ich wurde zum Stadtschreiber der Stadt Trier gewählt, habe auch ein halbes Jahr direkt gegenüber vom Bischof bei einer Weinstube gewohnt und habe dort jede Woche eine Kolumne über die Stadt Trier, also was mir in Trier so passierte, geschrieben. Und das fand ich einen völlig faszinierenden, absoluten Gegenpol zum Romanschreiben. Ja, man geht irgendwo hin, es passiert etwas, man geht nach Hause, setzt sich eine Stunde hin, nach anderthalb Stunden oder so spätestens ist ein Text von 800 Wörtern fertig und man gibt ihn weg und hat diesen kleinen Rausch eben für eine kurze Weile. Mittlerweile sind das meine zwei Gattungen, die ich mag. Lange Romane oder ganz kurze Kolumnen, wo ich oft auch hin und her springe. Ich habe im Moment jetzt, wo der Roman fertig ist oder in der Korrekturphase, in der Endphase, vor der Druckfahne ist, habe ich ja nicht viel zu tun. Und ich schreibe im Moment und veröffentliche im Moment gerade viele Kolumnen, weil das ist im Moment, sind die angesagt, die Kolumnen.
Eine davon handelt von deinem alten Führerschein, also
ja, zum Beispiel,
von diesem
ja, genau.
Lappen,
ja.
Der war so grau-grün.
Ja, genau, oh, ja, das,
das, soweit ich mich dunkel noch erinnere.
Das kennen die Jungen, das kennen die Jungen ja gar nicht mehr.
Also du hast den Lappen verloren, aber nicht, weil man ihn dir abgenommen hat. Oder man hat ihn dir abgenommen, aber nicht wegen eines Verkehrsverstoßes.
Den muss man jetzt abgeben. Und das ist, also alle, die wissen, wovon ich rede, das tut mir leid, die sind mindestens genauso alt wie ich. Die sind jetzt auch Ende 50. Man hatte früher so einen Lappen, so einen komischen Papierführerschein. Und den muss man jetzt abgeben. Ich habe Bescheid bekommen, ich muss den tauschen.
Also wenn man Sehnsucht danach hat, muss man einfach einen internationalen Führerschein sich holen, denn das ist immer noch ein Lappen, ein grauer.
Okay. Ja. Ich mache jetzt einmal im Monat eine Kolumne für das Saarbrücker Wochenmagazin Forum und da bin ich selber überrascht, wie ich immer wieder denke, Mensch, darüber schreibe ich jetzt sofort eine Kolumne. Und die Kolumnen sind meistens ungeplant und kommen lockerlässig aus der nicht linken, aber rechten Hand. Und ich kann ja ganz kurz die Kolumne mal vorlesen. Schockschwere Not, ich muss den Lappen abgeben. Ja, ich bin einer der 15 Millionen Deutschen, die noch so einen alten, grauen Papierlappen haben, neudeutsch Führerschein genannt. Bis spätestens Januar 2023 muss ich den gegen so ein Plastikding tauschen. Ich habe schon viel mitgemacht, habe die D-Mark gegen Euro eingetauscht, meine Postleitzahl um eine Ziffer erweitert, Fernsehen und Telefon von analog auf digital umgestellt, alles ohne zu murren. Aber jetzt auch noch das? Laut EU-Richtlinie 2006/126 EG müssen in wenigen Jahren alle Führerscheine in der EU einheitlich und fälschungssicher sein. Fälschungssicher? Wer bitte soll meinen alten Lappen fälschen können? Der ist so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. Er ist mehrfach gefaltet, den kriegt kein Bügeleisen mehr glatt, wurde zwischen 81 und 97 dreimal versehentlich mitgewaschen, in der Waschmaschine, zum Glück in der Hosentasche, im Geldbeutel steckend. So hat er den Schleudergang überlebt. Und auf einer Party vor gut 40 Jahren hatte mein Kumpel Harry gerade kein Papier zur Hand, um sich einen Joint zu drehen. Gerade noch rechtzeitig, bevor er die frisch gebaute Tüte anzündete, bemerkte ich, dass er mir für seinen Joint meinen Lappen aus der Tasche gezogen hatte. Gegen einen 20-Mark-Schein hätte ich nicht protestiert damals. Das Dokument konnte ich retten, aber Harry hatte damals einen so hochwertigen Stoff besorgt, dass mein Lappen bis heute noch den süßlichen Haschischgeruch bewahrt hat und Drogenhunde noch Jahrzehnte danach beim Vorweisen meiner Fahrerlaubnis sofort anschlagen. Kein eurogenormter Plastikführerschein wird je so nach den frühen 80ern duften wie mein Lappen. Der kleine Brandfleck am oberen Rand rührt übrigens von einer anderen Party her, aber ich kann und will nicht alles preisgeben, was mein Führerschein schon durchgemacht hat. Er ist ein biografisches Lebensdokument. Mein Passbild von 1979 ist ein Klassiker.
Solche Frisuren gibt es heute gar nicht mehr. Und auch den Oberlippenbart à la Magnum glaubt mir heute kein Mensch mehr. Sogar spätpubertäre Aknereste sind auf dem Foto noch zu erkennen. Ich hatte damals in der Bahnhofsfotokabine gerade keinen Klerasilstift zur Hand. Es gibt Papyrusrollen, mit denen vor 4000 Jahren Mumien eingewickelt wurden, die sich in einem frischeren Zustand befinden als mein Lappen. Ich meine die Papyrusrollen, nicht die Mumien, wir wollen mal nicht übertreiben. Und wieso spricht man eigentlich vom Papierführerschein? Ich weiß nicht genau, woraus mein Lappen besteht, aber bestimmt nicht aus schnödem Papier. Wenn man da sachte drüber streicht, fühlt es sich an wie feinster Seidenstoff und fast wundere ich mich, dass nicht irgendwo noch ein Goldfaden mit eingewebt wurde. Der Völkerverständigung dient mein Lappen ebenfalls. Was habe ich bei Polizeikontrollen in Italien, Großbritannien und Holland schon für beeindruckende Mienenspiele der dortigen Verkehrspolizisten erleben dürfen, während sie ganz vorsichtig mit den Fingerspitzen meinen Führerschein auseinanderfalteten. Oft entstanden dabei inspirierende Gespräche über Fortschritt, Digitalisierung und den Modernisierungszustand der EU im Allgemeinen und Deutschlands im Besonderen. Also, Lappen abgeben kommt bei mir nicht in Frage, bleibt nur auswandern und zwar irgendwohin, wo man einen anständigen Papierführerschein noch zu schätzen weiß. So ein nostalgisches Land muss es doch irgendwo geben, egal wie exotisch es sein mag. Samoa, Belize, Fidschi, Thüringen. Am besten würde es wohl sein, ich tausche meinen Lappen einfach nicht um, vermeide es viel herumzufahren, benehme mich die nächsten 30 Jahre im Straßenverkehr unauffällig. Wenn ich bis 2050 in keine Verkehrskontrolle mehr gerate, komme ich auch mit dem alten Führerschein irgendwie durch. So viel steht fest. Meinen Lappen gebe ich erst zusammen mit dem Löffel ab.
Vielen Dank. Es ist übrigens zu deinem Trost so, dass Autoren nach dem 10. Roman einen Anspruch laut des bundesdeutschen Führerscheingesetzes einen Anspruch auf einen Papierführerschein mit Lesepensen haben.
Oh, wunderbar. Sehr gut. Ich werde das einklagen zu gegebener Zeit.
In dieses Heimatdorf, das ja mehr oder weniger auch dein Heimatdorf ist, halb real, halb fiktional, vermute ich mal. Es gibt diese chinesische Kolonie, von der der vorige Text geredet hat, die gibt es tatsächlich in der Nähe von Primstal, nämlich bei Birkenfeld. Ja. Und das sind 700, glaube ich, hast du gesagt. Also genau. Chinesen, eine Kolonie. Noch ist es eine Kolonie, man weiß nicht, vielleicht wird das der Kolonie, Kolonialismus chinesischer und Imperialismus. Ja. Was machen die da, wie ist die entstanden? Die taucht in dem Roman des öfteren mal auf und es gibt zwischen diesem Herrn Wang und dieser Kolonie gibt es durchaus eben auch
ein paar lockere Verbindungen, Beziehungen. Ja, für den Roman habe ich einiges verknappt, aber der Hinweis musste sein, es gibt in der Nähe von Birkenfeld, in dem schönen Dorf Hopstetten-Weierbach-Neubrücke gibt es tatsächlich eine chinesische Kolonie mit einer Menge von kleinen Handelsfirmen. Und ich war da auf einem deutsch-chinesischen Fest, Sommerfest, und war überrascht, was dort schon alles entstanden ist. Habe auch mit einigen Chinesen am Tisch gesessen. Es gab da chinesisches Essen und sowohl deutsche als auch chinesische Kinder haben abwechselnd auf der Bühne was vorgeführt. Und dann durfte man auch mal reingehen in die drei neu gebauten Bürokomplexe, die da mitten im Wald standen, auf dem ehemaligen Gelände der amerikanischen Kaserne. Das fand ich besonders spannend, dass die ehemaligen Besatzungsmächte, das klingt auch, ich weiß gar nicht, wie ich den, auf jeden Fall hat es einen eigenen Reiz, finde ich, dass die auf dem Grund und Boden der ehemaligen amerikanischen Kaserne neu bauen. Und dort habe ich als allererstes entdeckt zum Beispiel eine kleine Handelsfirma, die besonders edle Weine nach China verkauft. Ja. Medizinische Produkte, Elektrokomponenten, aber auch, was ich interessant fand, für Babynahrung und Milchpulver. Also das sind so erste Brückenköpfe, die sozusagen
entstehen. Da ist die Wahl eben aus Kosten und anderen logistischen Gründen auf ein kleines Dorf bei Birkenfeld gefallen. Und von dort aus wird deutsch-chinesischer Handel betrieben. Da 250 Leute arbeiten dort und mit Familienangehörigen sind etwa 600-700 Chinesen dort und haben dort so eine Art kleinen Stadtteil oder Ortsteil gebildet mittlerweile. Und ich weiß gar nicht so viel darüber, hatte nur einige oberflächliche Begegnungen mit Leuten dort gesprochen und weiß daher einfach, relativ unbemerkt von der weiteren Nachbarschaft entstehen schon hier und da in Deutschland erste große Niederlassungen, die zwischen China und Europa und auf der ganzen Welt so Handlungsbrückenköpfe darstellen.
Wie hast du überhaupt für diesen neuen Roman vom Ende der Bundeskegelbahn recherchiert? Oder hast du gar nicht recherchiert? Ist sozusagen die Recherche, die Hauptrecherche, dein Leben in Primstal?
Ja, tatsächlich habe ich diesmal weniger recherchiert als bei einigen der vorangegangenen Romane. Was vielleicht verblüfft, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von China und chinesischer Kultur und so weiter. Aber es geht ja auch nicht um China. Ich musste ja nicht über China recherchieren, sondern es geht um Ankommen eines Fremden, der dort sozusagen oder einen Teil der Bevölkerung aufmischt. Und es geht nicht um China und chinesische Einflüsse, die jetzt vielleicht kommen. Es geht darum, wie reagiert ein etwas festgefahrenes, vielleicht auch etwas angestaubtes Dorf in Rheinland-Pfalz, Saarland jetzt, also in unserer Region. Und darum geht es. Und ich habe weniger recherchiert als sonst, weil, wenn ich das vielleicht am anderen, also als Werkstattgespräch erzählen darf, anders geschrieben habe als sonst. Ich habe normalerweise arbeite ich tatsächlich schlimmer als mancher Bauarchitekt und schreibe den Schluss zuerst immer, bei mir steht der Schluss immer zuerst. Dann schreibe ich die nächsten 3-4 wichtigen Kapitel mittel drin und dann habe ich so ein Gerüst wie so ein Fachwerkhaus und mache dann die Zwischenräume zu. Und diesmal hatte ich zwar auch einen ungefähren Plan, mit 2 oder 3 möglichen offenen Enden und habe drauf losgeschrieben. Habe also einfach mal es laufen lassen. Was ich, glaube ich, nie wieder tun werde, war anfangs wunderbar, einfach drauf loszuschreiben, ohne planen zu müssen. Und je weiter man nach hinten kommt, merkt man, welche Schwierigkeiten das macht. Habe dann mit Kollegen und Kolleginnen auch gesprochen, die das auch so machen und sagen, ja, irgendwann ab dem 2. Drittel musst du dann wieder ganze Kapitel neu ansetzen, weil es dann hinten vorne nicht passt. Ja, das macht mich eigentlich wahnsinnig. War aber eine interessante Erfahrung und ich habe mich, ich sag mal das ganz frech, durch zu viel Recherche gar nicht groß beeinflussen lassen, sondern hab dem Ganzen, der ganzen Story und Geschichte einen möglichst freien Lauf gelassen. Natürlich mit gewissen eigenen Zielrichtungsvorgaben, aber es war nie, längst nicht so genau geplant wie sonst.
Ja, Kerstin.
Aber ich finde, das ist ja das Besondere an dem Buch. Also es ist ja wirklich sehr witzig geschrieben. Also an vielen Stellen habe ich wirklich laut gelacht, obwohl ich alleine da saß und es gelesen habe, weil du natürlich mit diesen Klischees so schön spielst. Was man sehr genau kriegt, finde ich, ein Porträt, wie die Leute drauf sind in dieser dörflichen, angestaubten Gegend. Und ich glaube, das eine darf man schon verraten. Ich würde auch keinesfalls den Schluss und das Spannende verraten. Aber dass die ja, das, was der Chinese ja zuerst von denen will, ist, dass sie ihm Häkelhölzer produzieren. Ja, also umhäkelte Kleiderbügel, die ich, das musste ich in der Grundschule machen und fand es damals schon altmodisch, was es ja auch war. Aber ich habe noch einen, ich habe den jetzt zu Hause noch gefunden im Kleiderschrank und gedacht, oh mein Gott. Ja. Und wie witzig, dass dann der Chinese das entdeckt als der große Exportschlager und viele davon nach China verkauft, weil er natürlich gar nicht begreift, wie altbacken es eigentlich ist für jemanden wie wir, wenn wir das so erinnern. Aber für die Leute in dem Dorf ist es ja auch so ein ganz eigenes Bewerten. Die wissen schon, dass das nicht ganz super toll modern ist, aber sie machen es halt, weil sie es immer so machen. Und es ist mit viel Kirschlikör und so verbunden. Aber ich finde, das Spannende daran ist, dass man tatsächlich mitkriegt, so der Wang geht da so weltmännisch damit um. Ich bin Chinese, ich mache da einen Riesenhandel draus. Die dörfliche Bevölkerung weiß gar nicht so recht, wie es ihnen geschieht. Aber trotzdem führst du sie nicht vor. Es ist amüsant, aber es ist nicht lächerlich gemacht. Also das ist doch auch eine Gratwanderung, oder?
Ja, das ist eine Gratwanderung. Das ist eine Wahnsinnsgratwanderung. Aber genau darum geht's. Es gibt keine einzige wirklich lächerliche Person. Die haben alle erstens mal Stärken. Es gibt da diese Morsch-Cousinen, die sind schlau. Also die merken schnell, Mensch, verdammt nochmal, der verkauft die tatsächlich nach China. Jetzt wollen wir mal 2,50 € mehr fürs Stück. Also immerhin so weit sehen die schon auch. Und das Interessante ist ja, dass darum geht's eigentlich auch. Der Wang kommt ins Dorf und entdeckt überall Potenziale, die kein anderer dort selber entdeckt. Und da sieht man einen Clash. Die gehen anders um mit eigener Vergangenheit und mit eigener Zukunft auch in dem Dorf, als dieser weltmännische Jungunternehmer und Entrepreneur.
Aber das ist ja eine Haltung, ein Habitus, der selbst in China auch neu ist. Erst nachdem dort, was die für Kommunismus gehalten haben, ein quasi stalinistisches Regime umgeschwenkt ist auf einen, ja, Turbokapitalismus. Und erst seit diesen 30 Jahren, seitdem das oder 40 Jahren so funktioniert in China, gibt es ja dieses Entrepreneur-Verhalten und Denken und Meinen, wie das die Amerikaner vielleicht um 1900 oder 1920
hatten. Und das, was du jetzt gesagt hast, das habe ich mir auch vor Augen gehalten und habe gesagt, davon musst du die Figur, den Charakter Wang befreien. Der ist jung, der wird, während der in dem Dorf ist, 30 Jahre alt und hat auch schon ein paar Jahre in Deutschland studiert und er hatte eine große Leidenschaft und Liebe, das ist deutsche Kultur.
Also er ist gar nicht dieser typische, glatte, geldgierige Jungunternehmer, sondern er ist ja angefixt von europäischer Tradition und europäischem Denken und das kommt in ihm zusammen mit dem modernen chinesischen Denken. Ja. Deshalb, es ist eine sehr spannende Figur. Ja.
Der hat gar keine dezidierten Überzeugungen, außer dass er reich werden will, unter anderem. Er ist so ganz leicht von der traditionellen chinesischen Philosophie, hat er sich angelesen. Als Figur, das war wichtig zum Schreiben, musste der frei, der musste ein weißes Blatt sein erstmal, der musste frei bleiben von den Klischees, die die Dorfleute haben. Er selber ist eigentlich jemand, über den wissen wir wahnsinnig wenig. Und das hätte auch, ja, vielleicht nicht jetzt, aber vor 20, 30 Jahren ein junger amerikanischer Unternehmer sein können. Das Chinesische an Wang ist das Uninteressanteste, sondern seine unverbaute Sicht auf das, was möglich ist. Was geht hier? Womit kann ich die nächsten paar Jahre hier eine Million machen? Und danach sehe ich mal weiter. Ja. Es geht nur darum zu zeigen, der hat eine andere Weltsicht als die Leute, wo er hinkommt.
Aber das ist eben ein Aspekt, der nur vielleicht zu 30% die Hauptrolle in dem Buch spielt. Die anderen 70% ist eben das Denken, Fühlen, Reden der Dorfbewohner. Du machst nicht einen Fehler, den doch noch viel zu viele Autoren machen, nämlich über das zu schreiben, was sie überhaupt nicht kennen, sondern du schreibst über das, was du am besten kennst, was du ganz sicher kennst, nämlich diese Dorfmentalität im Hunsrück heute. Ja. Drei Romane plus natürlich noch eine ganze Menge von Erzählungen spielen da. Dumm gefragt, warum ist das zu deinem Thema geworden? Was macht dich daran an? Und man muss noch was sagen, das ist ganz wichtig, obwohl das für den neuen Roman nicht so zutrifft. Es sind zumindest die beiden ersten Romane, der eine mit dem Titel Normal passiert da nichts, der zweite Hammelzauber, im Grunde genommen alles so Coming-of-Age-Geschichten, aber verspätete Coming-of-Age-Geschichten. Die Burschen, die dann nämlich erwachsen werden müssen, die sind nicht 10, 16, 17, sondern 27 oder 37 und immer noch nicht erwachsen. Was juckt dich so an dem Thema?
Du ringst mir jetzt mehrere Geständnisse gleichzeitig ab. Ich fange mal der Reihe nach an. Also erstens mal tatsächlich wurde mir öfter abgeraten, nicht über kleine Hunsrückdörfer oder saarländische Dörfer zu schreiben. Ich habe sogar ein paar Mal jetzt schon in Schulen gelesen und da haben mich die Schüler Deutschleistungskurs gefragt, sagen Sie mal, Meier, wenn das doch im Nordsaarland spielt, kann das doch überhaupt Literatur sein? Und da hab ich, das hat mich zusätzlich angestachelt. Also ich weiß natürlich, dass mein Heimatdorf Primstal nicht das Paradies ist, aber es ist einfach wunderbar für mich, ja. Und ich weiß, dass genau wie in New York oder London gibt es dort alle Dramen genauso wie auf dem Rest der Welt. Liebe und Hass und Enttäuschen und Versagen und großes Glück, das alles gibt es da genauso, nur geballter und kleiner und manchmal noch kondensierter. Und ich fühle mich eben da auch sprachlich wohl. Ja? Also ich muss da gar nicht groß recherchieren, ich gehe abends in die Kneipe, gebe dann auch zu, wenn ich in der Kneipe bin, stelle ich mich dann auch an die Theke sozusagen ins Auge des Sturms, wo gerade heftig diskutiert wird. Dann sagen auch manchmal Leute zu mir, hast du das gehört? Schreib dir die Story auf. Das brauche ich gar nicht. Ja, ich gehe da voll nach Hause, nicht nur an gezapftem Bier, sondern auch an neuen Geschichten und coolen Sprüchen. Also da bin ich so drin in Sprache und Stil und Erzählweisen. Da fällt die Recherche weg. Da weiß ich immer genau, wie riecht es in meiner Stammkneipe oben im Saal und das weiß ich alles, ja. Da muss ich nicht recherchieren. Was ich eben als Besonderheit mache, natürlich gibt es laut es sonderbare Außenseiter, die mit 50 noch nicht erwachsen sind. Die gibt es da aber natürlich auch, zu meiner Freude. Da gibt es auch noch viele Unangepasste. Das hat auch was Positives. Da gibt es auch viele, die sich mit wirklich noch mit 60 benehmen wie Kindsköpfe. Und das ist manchmal vielleicht sonderbar oder nervig, oft aber auch wunderschön.
Ich wollte gerade sagen, wir sehen das auf der einen Seite als Defizit, wenn jemand nicht erwachsen wird, aber wir sehen es natürlich in der Kunst, in der Literatur sofort als Qualität an, wie verspielt, wie phantasmagorisch, wie fantasievoll dieser Künstler oder jene Autorin eben auch noch mit 62 oder 82 sein kann. Da ist es dann plötzlich eine Qualität, da ist es gesellschaftlich erlaubt, aber auf dem Dorf sollen sie alle mit 32 plötzlich erwachsen sein. Ja, wieso? Also es hat zwei Seiten.
Genau, und mit den Außenseitern spiele ich hier besonders, denn das ist ja der Witz dabei. Das war eine frühe Entscheidung, dass Leute wie der Zoppo, der Schnucki und so weiter, gerade in denen entdeckt ja Wang Dinge, die er genau braucht. Ja, der merkt schon, mit denen kann er einem chinesischen Milliardär einen Weinberg basteln und solche Dinge. Und was auch das Witzige dabei ist, ist, dass die so undeutsch sind in manchen Dingen, ja. Die funktionieren gar nicht, wie Wang sich Deutsche vorstellt. Die kommen nicht pünktlich, die machen manchmal gar nicht, was der sagt, obwohl er der Chef ist und so weiter. Man kann wunderbar spielen damit, dass dieses Dorf, das natürlich nicht eins zu eins, klar, abgebildet wird, aber dass dieses Dorf Außenseiter oder etwas am Rande, keine Außenseiter, steht eher so am Rande der Dorfgemeinschaft, dass die mithelfen, Wangs Welthandel aufzubauen. Ganz primär die Außenseiter. Und dass nur Wang das Potenzial erkennt, auch in der Hauptfigur Johann.
Und ich finde, man muss natürlich dringend dazu auch noch sagen, auch wenn es so diese wunderbaren, sehr dörflichen oder manchmal auch so traditionelle Szenerien hat, allein diese Kegelbahn, man riecht sie schon, wenn so wie du sie beschreibst. Ja, also uraltes Zeug und so. Und trotzdem ist es natürlich so, wie du schreibst, alles andere als so ein Dorfroman von jemand, der sagt, ich muss mal sagen, wie es bei mir daheim ist, wenn ich in der Kneipe zugehört habe. Sondern da hört man, es ist eine geschliffene Sprache und da ist jemand, der sich schon lange mit Sprache auskennt. Und das würde mich auch interessieren. Ich finde, es hat ja schon Elemente, die auch vielleicht auch ein bisschen umgangssprachlich sind oder so. Das sind sie ja auch ganz mit Absicht. Sehr schön finde ich dann im Kontrast zu diesem gepflegten Wang, der ja eben eine ganz andere Sprache hat. Und das ist aber auch was mir zum Beispiel in deinem Buch, das ja in Oxford spielt, ja, Club der Romantiker, wo es ja eigentlich nochmal eine ganz andere Welt ist, nämlich diese sehr elitäre Universitätswelt an einer Elite-Uni Oxford, ja, in England. Und trotzdem hat man da mit dieser Figur, die dieser Student oder der früher der Student war, aus dem Saarland kommt, hat man auch wieder diesen Kontrast von zwei Welten, die aufeinander prallen und sich aber eigentlich so spiegeln, dass ich die nachher beide ins Herz schließen kann sozusagen oder wo man merkt, da passt was gut zusammen. Aber was mich dann mal interessieren würde, wie feilst du an deiner Sprache, dass es eben nicht diesen Klang hat, da hat sich jetzt einer aus dem Dorf mal hingesetzt, um zu erzählen, wie es daheim ist. So ist es ja gar nicht, sondern es fließt total gut, da ist viel Witz drin. Ich nehme dir nicht ab, dass du es einfach so hingeschrieben hast.
Nein. Also das würde ich auch nie behaupten, sondern das ist eine ganz einfache Fleißarbeit. Man sammelt zum Beispiel eine ganze Menge Sprüche, die typisch sind und einige davon braucht man nicht, also die Hälfte schmeißt man weg, aber die Hälfte passen irgendwo genau hin, also ich habe tatsächlich klassisch in eine Kladde oder dann nachher gesammelt von Sprüchen, Sätzen, Redewendungen oder auch Dinge, die mir auffallen, wenn jemand bestimmte Wörter dauernd wiederholt, also alles, was mir an sprachlichen Besonderheiten bei Menschen auffallen, die notiere ich mir und weiß genau, die brauche ich irgendwann wieder. Das ist wie ein Fundus, wie ein Theaterkeller, da hängen 197, was weiß ich, Anzüge. Und du weißt genau, beim nächsten Stück brauchst du davon 5 oder 10, ja. Und so war das hier. Ich habe also zu Hause klattenweise Sammlungen. Wenn ich die durchgucke, muss ich selber manchmal lachen und fange dann natürlich beim Zusammenbasteln der Figuren an und sorge zum Beispiel dafür, dass manchmal versteckte Goethe-Zitate bei Wang drin sind und lese rum und sage, okay, ich nehme von dem und dem und dem Klassiker einen Satz und lasse den Wang ganz ähnlich sprechen, während ich dann einen Helmut oder einen Schnucki in der Kneipe Sachen sagen lasse, die ich vielleicht in den letzten 1, 2, 3 Jahren gesammelt habe. Ja. Und das ist tatsächlich eine Fundussache.
Was ich noch wissen wollte, du bist ja im Hauptberuf Leiter der Studienberatung. Genau. An der Uni in Trier. Triffst du da nicht auch auf solche Typen oder ist es nur das Dorf?
Ganz ehrlich, das ist etwas, wovon ich literarisch die Finger lassen muss, da man sie vielleicht wiedererkennen könnte. Natürlich gibt es da auch solche Typen, aber ich lasse bewusst diese beiden Welten, die berufliche Welt als Berater, komplett außen vor.
Okay, ja. Dann kommen wir zurück zu Wangs Welt in Mühlfeld. Wie geht's da weiter? Was macht er? Also was ist die Story? Er produziert nicht, ne, sondern er baut Handelsbeziehungen auf, bei denen er in Deutschland was einkauft, das verpackt er und das schickt er nach China. Sein Onkel oder wer auch immer dort noch mit beschäftigt ist mit der Sache, verkauft es dort für viel teureres Geld.
Und das halten einige der Dorfleute für so ein bisschen, naja, nicht unanständig, aber so ein bisschen sonderbar. Der produziert ja gar nichts, ja. Ich meine, ich komme auch selber aus einer Bergarbeiter- und Handwerkerfamilie. Ich komme aus einer richtigen Arbeiterfamilie. Und da kommt jetzt einer, der verschiebt irgendetwas, was er gar nicht produziert, irgendwelchen Spezialwein von irgendwelchen Mosel- oder Ruwer-Winzern in irgendwelche spezial-megateure Hotels in Shanghai. Ja? Und das ist für die irgendwie ein komischer Beruf. Ja? Und er entdeckt eben auch die Leute, die die Sachen entwickeln. Wir haben einen genialen Erfinder in diesem Dorf, nämlich die völlig verkrachte Existenz Zoppo. Der baut einige Dinge, die groß ankommen bei den Chinesen. Zum Beispiel unerhört für den chinesischen Markt, ja. Den Skatkartenhalter für Leute, die bei einem Schlaganfall einseitig gelähmt sind, ja. Auch das schlägt voll ein bei den Chinesen. Natürlich, das muss man jetzt auch mal sagen, ich habe auch bei dem Roman eher nochmal satirische Elemente vorsichtig eingebaut. Aber nur, um es ein kleines bisschen auf die Spitze zu treiben, denn dieser Erfindungsreichtum, der ist ja da, ja, und es gipfelt ja darin, dass ein reicher Milliardär will, dass man einen echten Ruwer-Schiefer-Weinberg ihm zu Hause baut in China. Und dann sagen gleich die Jungs aus dem Dorf oder der Zoppo, einen Vingert bauen, das machen wir.
Die fahren, so viel kann man ja verraten, nach China und die bauen da einem Milliardär einen Ruwer-Weinberg. Das klingt vollkommen absurd jetzt für unsere Ohren, aber das hat es tatsächlich oder so ähnlich hat es das tatsächlich gegeben.
Ne? Ich meine, das hat es ja auch schon gegeben übrigens mit Burgen aus der Eifel oder sonst was. Also man hat Schlösser abgebaut in Amerika oder sonst wo auf der Welt eins zu eins wie ein Puzzlestück wieder aufgebaut. Aber tatsächlich habe ich selber mit einem Moselwinzer gesprochen, der sozusagen die Probebohrungen vor Ort gemacht hat, mit einem dafür gar nicht geeigneten Bohrstab. Also das sind so die Geschichten der Pionierzeit der 80er und 90er. Und mittlerweile haben, ja, interessanterweise gerade aus dem Ahrtal, haben vor wenigen Jahren Ahrwinzer Ahrweinberge in der Provinz Shandong angelegt, die gut funktionieren. Also das erfinde ich nicht. Also das haben mir alles Geschäftsleute oder Bekannte erzählt. Es bedurfte nur leichter Übertreibung. Man bleibt auch bei allem, wo man denkt, das ist Satire, bleibt man verblüffend nah an der Wahrheit.
Höchste Zeit, ein Stück aus dem neuen Roman zu hören. Was schlägst du vor?
Dann nehme ich noch was, was auf die Hauptfigur hindeutet, auf den Johann.
Johann ist zu großen Teilen, ich glaube zu zwei Dritteln ungefähr, mit Wang zusammen, ein Freund, ein väterlicher Freund. Johann ist etwa 60, ungefähr so alt wie du. Er ist der Erzähler und wir neigen
Aber schon mal ein Hinweis, glaubt nie dem Ich-Erzähler. Also ganz wichtiger Hinweis. Also das ist ein fieser Erzähler, der Johann. Deshalb darf er auch nicht zu Ende erzählen. Das letzte Drittel muss dann ein auktorialer Erzähler übernehmen. Aber er fängt an zu erzählen. Ich wusste nicht, warum Wang ausgerechnet mich auserwählte. Als Vertrauten, als Freund, ich finde nicht das treffende Wort für unsere Beziehung. Vielleicht entstand auch nur eine Zweckgemeinschaft, die sich so ähnlich wie Freundschaft anfühlte. Ob seine Wahl auf mich fiel, weil er in den Vereinen, denen er beitrat, jedes Mal mich wieder traf? Wang behauptete einmal, er schätze meine Gesellschaft, weil ich alt und weise sei. Gegen das Alt protestierte ich nicht, versuchte ihn aber davon zu überzeugen, nicht auf Weise zu bestehen. Lebenserfahren allenfalls, aber selbst das schmeichelte mir. Was hatte ich schon für Erfahrungen? Das Übliche. Wang hatte bestimmt schon mehr erlebt und er war wohl an die 30 Jahre jünger als ich. Ob Jasmin Wangs genaues Alter kannte? Der Chinese an sich ist schwer einzuschätzen, lautete eine von Mackies Thesen, die mit der Chinese an sich anfingen. Und das gilt auch für das Schätzen seines Alters. Wang war noch jung, aber kein Jungspund mehr. Und genau das strahlte er aus, das reichte. Er war alt genug, um zu wissen, was er tat. Ich genoss es, wenn er zum Kaffee und Kuchen vorbeikam, um mit mir zu plaudern. In unserem Dialekt gibt es ein Wort fürs gemütliche Beieinandersitzen und Tratschen, das Mayen. Wahrscheinlich hatte Wang das Konzept des zwanglosen, gemütlichen Besuchs zuvor noch gar nicht gekannt. Ich brachte ihm dieses Wort bei. Einmal fragte Morsch Wilma Wang, als ihn auf der Straße traf, wo er hinwolle, und er antwortete, als gehörte er seit Generationen zum Dorf: »Ich bin auf dem Weg zu Johann, zum Ma Yen.« Wilma lachte, klopfte ihm auf die Schulter, dass er zusammenzuckte, und meinte: »Mach du mal, Ma Yen ist immer eine gute Idee.« Seine Besuche bei mir begannen wenige Wochen, nachdem er das alte Fabrikgebäude in der Mühlfelder Straße gekauft hatte, und seinen letzten Besuch machte er an dem Tag, an dem er tot auf der Kegelbahn gefunden wurde. Bei diesem letzten Besuch meinte er, es habe ihn weitergebracht, dass er so oft bei mir Ma Yen durfte, als wolle er mir dafür danken, abschließend danken. Dass er ausgerechnet Jasmin auserwählte, als seine Geliebte, seine Freundin, Partnerin? Wusste Jasmin selbst, welches Wort das Richtige für ihre Beziehung mit Wang war? Ausgerechnet Jasmin. Wang hatte mehr Glück als ich. Jasmin war genauso wunderschön wie ihre Mutter damals. Wang sprach Jasmin Yasemin aus, als genieße er jede Silbe ihres Namens. Ich verriet Wang nie, dass Jasmins Mutter, genauer gesagt deren grüner Bikini, schuld daran gewesen war, dass bei mir damals als Jugendlicher der Bartwuchs verfrüht eingesetzt hatte.